Und der zweite Teil ist eben die Therapie der diabetischen Nierenerkrankung. Was kann man tun? Grundsätzlich muss ein Therapieansatz immer multifaktoriell sein. Also eine einzelne Maßnahme allein ist offenbar nicht ausreichend, sondern ich muss immer an vielen Ecken und Enden, an vielen Einstell- und Feinstellschrauben drehen, damit die Situation für den Patienten besser wird. Das Wort Überlebensstil habe nicht ich erfunden, sondern das habe ich einmal selber in einem Vortrag gehört, aber es gefällt mir sehr gut und es signalisiert dem Patienten auch tatsächlich, dass diese Lebensstiländerung etwas mit seinem Überleben zu tun hat, dass er versucht, in Richtung Gewichtsnormalisierung zu gehen, dass er die Bewegung deutlich vermehrt, dass er das Rauchen beendet. Und dann natürlich von den medikamentösen Maßnahmen die Diabeteseinstellung, die Hypertonieeinstellung und auch das Lipidstoffwechselmanagement, auf das ich allerdings heute aus Zeitgründen nicht eingehen werde. Ich möchte Ihnen dazu wieder einen Patienten, den Herrn FM, 61 Jahre alt, vorstellen, der vor etwa 12 Jahren die Diagnose eines Typ-2-Diabetes bekommen hat. Früher hat er das Glimepirid, das Amaryl und ein Metformin-Präparat bekommen. Irgendwann vor 1, 2 Jahren hat der Hausarzt dann umgestellt auf eine Kombination aus Metformin und Pioglitazon. Und fast gleichzeitig, also auch seit ungefähr 12 Jahren, ist bei ihm ein Bluthochdruck bekannt. Da hat er früher irgendwas anderes, an das kann er sich nicht mehr so genau erinnern, bekommen. Aber jetzt nimmt er schon einige Zeit einen ACE-Hemmer, das Enalapril, 10 Milligramm am Tag. Aktuell wurde er eingeliefert, weil sich sein Allgemeinzustand irgendwie verschlechtert hat. Und der begleitende Notarzt hat den Blutzucker gemessen und der war ziemlich hoch, nämlich 387 Milligramm Prozent. Im klinischen Status fällt dann auf, dass er ein deutlich übergewichtiger Patient ist, nicht nur vom Aussehen, sondern dann auch anhand der Messparameter, dass er einen hohen Blutdruck hat, dass er etwas tachykard ist und dass er erhöhte Körpertemperatur, 38,1 hat. Und bei der Untersuchung sagt der Patient: Ja, das ist mein Raucherhusten. Aber er hatte tatsächlich bronchitische RGs, also Fieber, bronchitische RGs würde ganz gut passen zu einem oberen Atemwegsinfekt. Ansonsten sind noch auffällig sockenförmige Beinödeme, aber sonst eigentlich nichts recht Besonderes. Die Tachykardie von 108 wäre durchaus durch die erhöhte Körpertemperatur erklärbar. Man sagt, dass pro Grad Temperaturerhöhung der Puls um 15 bis 30 pro Minute ansteigen darf. Laborchemisch zeigt sich dann eine Konstellation, die nicht untypisch ist, nämlich dass erst durch einen Zufall, weil irgendeine andere Erkrankung da ist, plötzlich so eine Konstellation gefunden wird, nämlich ein erhöhtes Serumkreatinin und ein sehr auffälliger Harnbefund, mit Eiweiß-Zweikreuz positiv, fraglich Blut, hohe Blutfette, wie Sie sehen, und auch das HbA1c von 9,8% weist auf eine nicht gerade optimale Blutzuckereinstellung hin. Das CRP, Vorsicht, es gibt zwei verschiedene Konzentrationsangaben, entweder in Milligramm pro Liter oder in Milligramm pro Deziliter, dann wäre der Wert 5,6, der Normalwert in diesem Fall ist 5. Oder eben bei der anderen Einheit 0,5. Also auch das ist erhöht und passt somit gut zu dem Infektgeschehen, das auch die Zuckerentgleisung entsprechend triggern kann. Ja, leider ist erst eben aufgrund dieses Atemwegsinfekts und weil es ihm wirklich nicht so gut gegangen ist, aufgekommen, dass er eigentlich eine beträchtliche Nierenschädigung hat. Wie könnte man denn erkennen, dass eine drohende Abnahme der Nierenfunktion bei einem Diabetiker auftritt? Und Sie haben hier vier wesentliche Risikofaktoren, von denen ich die ersten beiden eben der Reihe nach kurz durchgehen möchte und die natürlich jeder für sich ein Risiko darstellen, Wenn sie kombiniert vorkommen, erhöht sich das Risiko für die Patienten beträchtlich. Zur Hypertonie. Das erste ist einmal, ich muss die Hypertonie wahrnehmen, also Blutdruck messen. Auch wenn das jetzt irgendwie sehr außer Mode kommt, dass alle sagen, die Office-Blutdruckmessung in der Ordination, in der Ambulanz, ist sowieso für die Katz, weil nur der 24-Stunden-Blutdruck aussagekräftig ist. Ja, aber bevor ich gar nichts weiß, ist es besser, ich habe einmal einen einzelnen Wert und sage, oje, da ist irgendwas verdächtig, da ist was im Busch. Was ist das Ziel der Therapie? Man sollte eigentlich, wobei diese Werte auch immer wieder etwas wechseln, aber momentan gilt noch kleiner 140 zu 90. Und wenn schon eine Proteinurie vorliegt, dann sollte der Blutdruck auf unter 130 zu 80 abgesenkt werden. Es gibt auch Daten, dass eine noch deutlichere Blutzugsenkung möglicherweise die Mortalität wieder erhöht. Auf der anderen Seite haben Sie vielleicht gehört, dass jetzt im Herbst die Sprint-Studie publiziert worden ist, die wiederum diesem Grenzwert von 120 als den optimalen Blutdruck das Wort redet. Womit soll man behandeln? Auf jeden Fall mit einem Blocker des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems, wobei, wie Sie sicher wissen, bei zwei Dritteln der Patienten ohnehin drei verschiedene Medikamente, also praktisch immer eine Kombinationstherapie notwendig ist, um das Blutdruckziel auch tatsächlich zu erreichen. Und die Wahl des Kombinationspartners wird man nach den anderen Begleiterkrankungen dieses Patienten vielleicht richten. Also ein Alpha-Blocker, wenn der gleichzeitig Prostata-Hyperplasie-Probleme hat, wird sich da zum Beispiel anbieten. Etwas, was auch die verschiedenen Fachgesellschaften sehr stark favorisieren, ist die Gabe eines Antihypertensivums zum Schlafengehen. Und da zeige ich Ihnen dann gleich noch eine Studie. Was nicht sinnvoll ist, wobei ich auch hier Leute kenne, die sagen, im Einzelfall kann die Kombination Sinn machen, aber die großen Studien On Target und Altitude haben gezeigt, dass das eher nicht gut ist, dass dann mehr Ereignisse aufgetreten sind. Und natürlich wiederum nicht vergessen, die nicht medikamentösen Maßnahmen des Lebensstils, Bewegung, Ernährung, Rauchen beenden. Wichtigster Partner in der Hypertonietherapie sind die verschiedenen Hemmer, die in das Renin-Aldosteron-System eingreifen, das ich hier schematisch kurz zeige. Der ACE-Hemmer, der eben die Umwandlung von Angiotensin 1 in Angiotensin 2 blockiert. Der AT1-Blocker oder Angiotensin-2-Blocker, also in AT1-Rezeptoren-Blocker oder Angiotensin-2-Blocker, beide Begriffe sind synonym zu verwenden, und auch Aldosteron-Antagonisten, die Sinn machen können. Vielleicht eine neuere Studie zum Thema, was soll der Zielbereich sein? Die Veterans Affairs Administration, das ist ja eine Art Versicherungssystem für Veteranen in den USA, hat eine Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes Trial gestartet mit fast 1500 Patienten. Die ersten Daten wurden nach im Mittel 2,2 Jahren veröffentlicht und die haben sich angeschaut als Endpunkte, ob eine Abnahme der Nierenfunktion gemessen an der geschätzten glomerulären Filtrationsrate auftritt oder ein dialysepflichtiges Nierenversagen, End-Stage Renal Disease oder Tod, jeder Ursache. Und was sie zeigen konnten ist, dass der systolische Blutdruck von über 140 und beim diastolischen ist die Grenze bei 80, dass dort bereits das Risiko für das Erreichen solcher Endpunkte signifikant ansteigt, woraus die Autoren eben die Grenze von 140 zu 80 als den unbedingt zu vermeidenden Zielbereich nennen. Ich habe Ihnen dann auch gesagt, dass die verschiedenen Fachgesellschaften die Gabe eines Blutdruckmittels zum Schlafen gehen. Also nicht abends. Viele ältere Menschen nehmen ihr Abendessen schon um 17, 18 Uhr ein. Gemeint ist aber wirklich zum Schlafen gehen. Und Hermida, Ramon Hermida aus Spanien, hat in den verschiedensten Patientengruppen sehr schlüssig zeigen können, dass wann immer er aus der Handvoll Blutdrucktabletten irgendeine, es war tatsächlich egal welches Präparat, von der Früh zum Schlafengehen an den Abend gewechselt hat, dass dann, so wie Sie es hier sehen, die Ereigniskurve deutlich besser ausfällt. Ereignisse waren hier in dem Fall der zusammengesetzte Endpunkt aus Tod, Herzinfarkt, Angina pectoris, Notwendigkeit für eine Revaskularisation, also eine Bypass-Operation, Auftreten einer Herzinsuffizienz, eines Gefäßverschlusses oder eines zerebralen Insultes. Und der Unterschied, wie Sie sehen, ist beträchtlich und hochsignifikant. Das gilt für Diabetiker ohne Niereninsuffizienz, das gilt für Nierenpatienten aller Ursachen, das gilt für Herzpatienten. Also er hat es in den renommiertesten Journalen an den verschiedensten Patientengruppen zeigen können. Ein Tipp, den ich selber mal von einem Patienten bekommen habe, ist, ich gebe mir die Schachtel zu meinem Zahnputzbecher, weil Zähneputzen tue ich immer erst unmittelbar, bevor ich ins Bett gehe, und so vergesse ich nie, dass ich eben zum Schlafen gehen auch noch meine Tablette schlucken muss. Die Ursache, warum das so ein überragendes Ergebnis bringt, ist wahrscheinlich darin zu sehen, dass praktisch kein Blutdruckmedikament über 24 Stunden wirkt und vor allem die nächtliche Hypertonie offenbar eine große Bedeutung für das Eintreten dieser kardiovaskulären Ereignisse hat. Und anhand einer Anekdote, weil es ist ein einzelner Patient, die ich hier Ihnen bringe, möchte ich noch einmal unterstreichen, wie wichtig der Bluthochdruck ist. Sie sehen hier auf der rechten Seite zwei ganz normale Glomerula, wie es der Pathologe unter dem Mikroskop sieht. Und Sie sehen auf der linken Seite das typische Bild dieser Knoten, dieser glomerulären Nephrosklerose, dieser nodulären Sklerose in den Glomerula. Herr Renke ist ein Deutscher, der schon seit vielen Jahren in Boston als Pathologe, als Nephropathologe arbeitet, und der hat diese Beobachtung gemacht. Das sind nämlich zwei Präparate vom selben Patienten. Das eine stammt aus der einen Niere, aus der linken Niere, und das andere stammt aus der rechten Niere. Und in der einen Niere hatte er diese massiven diabetischen Veränderungen und in der anderen hatte er eine vollkommen normale Gewebearchitektur. Und diese Niere war durch eine höchstgradige Nierenarterienstenose, eine filiforme Einengung des Gefäßes, praktisch vom systemischen Hochdruck geschützt. Und daher sind alle diese Veränderungen, die man mit dem Diabetes in Zusammenhang bringt, nicht aufgetreten. Also auch, wenn es auch ein anekdotisches Fallbeispiel ist, ein sehr starker Hinweis, wie sehr die Hypertonie die Nierenschädigung beim Diabetiker vorantreibt. Also noch einmal die Empfehlungen, spätestens bei systolisch über 160 sollte man zwingend mit Therapie beginnen. Bereits bei Blutdruckwerten über 140 wird es eigentlich dringend empfohlen. Und die Zielwerte sollten auf jeden Fall, wenn man sozusagen Durchschnittswerte der verschiedenen Fachgesellschaften hernimmt, unter 140 zu 85 mm Hg liegen. Es sind alle Antihypertensiva prinzipiell einsetzbar, wobei eigentlich ein ACE-Hemmer oder ein Angiotensinrezeptorblocker, also ein Hemmer des RAS-Systems, vor allem auch bei proteinurischen Patienten immer dabei sein sollte. Und die anderen Partner sind so, wie Sie es auch sonst in der antihypertensiven Therapie kennen, in verschiedensten Kombinationen je nach Begleiterkrankung sinnvoll einzusetzen. Ich komme zum zweiten Faktor, den ich genauer besprechen will, zur schlechten glykämischen Kontrolle. Je schlechter der Blutzucker eingestellt ist, umso eher wird eine Nierenschädigung entstehen und umso rascher wird sie dann im weiteren Verlauf progredient sein. Eine Studie möchte ich Ihnen dazu bringen und die entsprechenden Kurven. Das war der berühmte DCCT-Trial, der auf, glaube ich, 10 Jahre angelegt war. Also das ist praktisch die Zeit von hier bis hier. Dann hat man zwar die Studie geöffnet, die Verblindung geöffnet, aber man hat die Patienten weiterverfolgt. Und wie Sie sehen, gehen die Kurven erst nach dem 10. Jahr allmählich auseinander. Was man untersucht hat, war, wie schaut es aus, wenn man eine normale, konventionelle Diabetestherapie macht, in welcher Häufigkeit treten dann Ereignisse, in dem Fall eine Einschränkung der Nierenfiltrationsleistung auf und wie häufig ist das, wenn man eine intensivierte Therapie macht. Und hier ist die Zusammenfassung, bei konventioneller Therapie verliert der Patient 1,56 Milliliter pro Minute pro Jahr. Bei der intensivierten Therapie verliert der Patient nur 1,27 Milliliter pro Minute pro Jahr. Ein Unterschied, der statistisch hoch signifikant ist. Und wie Sie vielleicht anhand der Kurve gut abschätzen können, kann so mancher 65-, 70-Jähriger somit sein Leben normal und ohne Dialyse leben, schlicht und einfach, weil die Ereignisrate weit nach hinten verschoben wird, vielleicht zu einem Zeitpunkt, den der Patient aus anderen Gründen gar nicht mehr erlebt. Und die Autoren kommen dann auch zum Schluss, dass diese Verbesserung der Situation erreicht wird durch die intensive glykämische Kontrolle, durch eine bessere Blutdruckeinstellung und ein besser therapiertes Lipidprofil. Ein Ansatz der American Diabetes Association, die sich mit der Europäischen Association for Study of Diabetes 2014 zusammengetan haben, gefällt mir sehr gut, nämlich dass man der ärztlichen Kunst wieder mehr vertraut, der individuellen Therapie, wo der Arzt für seinen Patienten individuell feststellt, was wird für diesen Menschen gut sein und was ist vielleicht nicht so gut. Und je nachdem, anhand der verschiedenen hier rechts angeführten Eigenheiten, ist man eben weniger streng oder mehr streng. Also wenn ich eine lange Lebenserwartung habe, dann werde ich versuchen, den Patienten entsprechend intensiv zu betreuen und ihn intensiv zu schulen und ihn immer wieder daran zu erinnern, wie wichtig seine Therapie ist. Wenn ich eine 81-jährige Dame vor mir hat, die von Natur aus eine gewisse begrenzte Lebenserwartung hat, dann werde ich hier vielleicht weniger streng sein in der Forderung bestimmter Zielwerte, die sie unbedingt erreichen muss. Und das gilt für ganz viele Faktoren. Ein Patient, der gerne mitmacht, den werde ich leichter zu einer strengeren Einstellung überzeugen können. Der ist hoch motiviert, der bleibt bei der Therapie, wenn er einmal eingesehen hat, dass sie für ihn wichtig ist und hat auch exzellente Selbstmotivation für die Behandlung. Während jemand, der ohnehin an nichts Interesse zeigt, da wird es wahrscheinlich vergebene Liebesmühe sein, sich ganz intensiv um den zu kümmern. Dasselbe gilt für, wenn er wichtige Begleiterkrankungen hat, wenn der schon einen Herzinfarkt gehabt hat, schon einmal eine TIA, eine transitorische ischämische Attacke hinter sich hat und entsprechend noch jünger ist, dann werde ich versuchen, den von einer strengeren Einstellung zu überzeugen, als wenn er das nicht, wenn er ohnehin schon entsprechende Veränderungen hat, die kaum mehr rückgängig machbar sind. Die Therapieoptionen sind eigentlich die gleichen, wie Sie es sonst auch bei Patienten ohne Nierenschädigung kennen, wobei nach wie vor Metformin das Medikament der allerersten Wahl ist. Es ist jetzt schon über 50 Jahre alt, aber es ist ein Wundermittel, sondersgleichen. Das hat möglicherweise auch günstige Effekte auf die Tumorgenese verschiedener Malignome hat und verschiedene pleiotrope Effekte über die Diabeteseinstellung hinaus. Jetzt im Einzelnen, Metformin ist an sich kontraindiziert bei höhergradiger Niereninsuffizienz aufgrund der Laktatazidose, die beschrieben wurde. Es gibt einen sehr schönen Review von Cochrane Library, die zeigen konnten, bei ungefähr 60.000 Patienten, die sie aus verschiedenen Studien zusammengesammelt haben, dass die Laktatazidose ein Phänomen ist, das bei Diabetes auftritt. Es war numerisch sogar um 0,4% oder so häufiger bei den Patienten, die kein Metformin bekommen haben, als bei denen, die Metformin bekommen haben. Also es ist sehr fraglich, ob das überhaupt so bedeutend ist. Und es gibt viele kluge Köpfe, die eben so eine Empfehlung heute abgeben und sagen, je nach Stadium der Niereninsuffizienz sollte man einfach, so wie es die Nephrologen ja ohnehin gewöhnt sind, die Dosis des Medikaments reduzieren. Bei einem Antibiotikum mache ich genau das Gleiche. Wenn es renal eliminiert wird, dann gibt es klare Empfehlungen, um wie viel die Dosis je nach Abhängigkeit des Ausmaßes der Niereninsuffizienz zu reduzieren ist. Und es geht so weit, dass man eben sogar bis zu 30 Clearance herunter zwar nicht unbedingt neu mit der Therapie beginnen soll, aber ein Patient, der gut darauf eingestellt ist, der gut damit fährt, den kann ich durchaus auf seiner Metformin-Behandlung lassen. Und es gibt starke Initiativen, dass in absehbarer Zeit hoffentlich auch die Beipacktexte entsprechend geändert werden, dass es tatsächlich auch sozusagen legal möglich ist, dem Patienten das Metformin weiterzugeben. In großen Teilen der Erde, vor allem in ärmeren Ländern, die sich die ganzen teuren oralen Antidiabetika sowieso nicht leisten können, sondern bestenfalls ein Metformin, dort ist es ganz normal, dass auch Patienten mit hochgradiger Nierenfunktionseinschränkung damit therapiert werden. Die Sulfonyl-Harnstoffe erwähne ich der Vollständigkeit halber, weil sie historisch natürlich eine große Bedeutung hatten. Sie sind speziell bei Nierenpatienten, ich möchte nicht sagen kontraindiziert, aber nicht wünschenswert, weil eine sehr hohe Hypoglykämierate besteht. Wenn man unbedingt eines geben will, dann gibt es eines, nämlich das sonst wenig eingesetzte Glurenorm oder Gliquidon, das praktisch zu 95% über die Leber abgebaut wird und das daher in normaler Dosis gegeben werden kann. Bei allen anderen ist die Gefahr, dass man gar nicht schnell genug die Dosis reduzieren kann und der Patient hat schon wieder einen Hypo und Hypo bedeutet erhöhtes Mortalitätsrisiko, dass die also gar nicht so günstig sind. Die Nicht-Sulfonyl-Harnstoffe, die sogenannten Sekretagoge, erwähne ich der Vollständigkeit halber, kann man durchaus einsetzen, spricht nichts dagegen. Ein Mittel, das speziell bei Nierenpatienten durchaus seine Berechtigung hat, ist das Pioglitazon. Aufpassen muss man, wenn eine Herzinsuffizienz besteht. Und dann gab es ja vor ein paar Jahren die Diskussion, ob das nicht eine erhöhte Neigung zu Blasenkrebs verursacht. Das ist aber nach Analysen der letzten ein, zwei Jahre wieder eher nicht der Fall. Also für einen Patienten mit diabetischer Nierenschädigung ist Pioglitazon durchaus ein interessanter Partner, weil sie eben eine vernachlässigbare Hypoglykämie-Neigung aufweist. Ebenso interessant die DPP-4-Hämmer, die dem Grunde nach alle bei Nierenpatienten mit eingeschränkter Nierenfunktion gegeben werden können. Es gibt insofern gewisse Unterschiede, als manche, wie das Linagliptin hier in der zweiten Zeile, praktisch zu 90% biliär unverändert ausgeschieden werden, sodass bei Niereninsuffizienz keine Dosisanpassung erforderlich ist. Die gängigeren wie das Saxagliptin, das Sitagliptin haben aber entsprechend kleinere Dosierungen verfügbar, sodass man die entsprechende Dosisanpassung machen kann und es für einen Patienten mit diabetischer Nephropathie wiederum wenig Hypoglykämie, keine Gewichtszunahme oder wenn dann nur eine ganz geringe, ein gutes Medikament darstellt. Inkretinmimetika nenne ich ebenfalls der Vollständigkeit halber. Sie sind sehr teuer, werden eigentlich nur in Spezialzentren momentan eingesetzt, aber man wird sehen, was die Zukunft noch bringen wird. Bei Niereninsuffizienz sind sie grundsätzlich bis zu einer Clearance von 30, im Fall des Liraglutid Clearance 50 ml pro Minute zugelassen. Spannend ist eine ganz neue Gruppe, die erst vor wenigen Monaten einen Durchbruch erlebt hat, die sogenannten Sodium Glucose Cotransporter 2 Inhibitoren. Es ist ja so, dass Zucker ein sehr kleines Molekül ist und daher den Filter der Niere einmal problemlos durchdringen kann und in den Primärhahn gelangt. Zucker hat aber eine große Bedeutung als Energieträger für den Organismus und daher wird normalerweise zu 100% der Zucker wieder rückreserviert im Tubulussystem und das ist zu über 90% durch diesen SGLT2 durch dieses SGLT2-System bedingt und in kleinerem Ausmaß gibt es dann auch noch den Transporter mit der Nummer 1. Und für diesen SGLT2 gibt es eben jetzt ein Hemmprinzip, wo schon mehrere Substanzen auf den Markt gekommen sind. Man erzeugt eine Glucosurie, das was man in früheren Jahren eigentlich als Signum male omnis bei Diabetikern angesehen hat, aber man kann dadurch einen Verlust von ungefähr 300 bis 400 Kalorien am Tag erreichen und mit der Ausnahme, unter Anführungszeichen, dass es gehäuft genitale Infekte macht, ist es sonst eigentlich relativ gut verträglich. Besonders ist, dass alle diese Medikamente aufgrund einer Verordnung der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA Sicherheitsstudien liefern mussten, dass sie nicht die kardiale Morbidität und Mortalität erhöhen. Und das Empagliflozin, des Jardiance, hat dann in der Empareg-Studie, die heuer im Herbst großes Aufsehen erregt hat, sogar zeigen können, dass die kardialen Endpunkte seltener auftreten, als wenn jemand diese Therapie nicht bekommt. Und ich habe auch schon im Internet Bilder gesehen, dass anscheinend auch Nierenendpunkte, also Verschlechterung der Nierenfunktion, respektive Auftreten einer dialysepflichtigen Niereninsuffizienz unter diesem Medikament verzögert auftritt, dass es auch dort einen günstigen Effekt haben dürfte. Momentan ist es so, dass es bis zu einer Clearance von 45 ml pro Minute zugelassen ist. Nicht zuletzt deshalb, weil natürlich mit Abnahme der Nierenfunktion auch dieser Transportmechanismus immer schwächer wird und daher die Wirkweise gewissermaßen nachlässt. Aber man wird sehen, was die Zukunft da bringen wird. Zum Schluss natürlich ist auch das Insulin zu erwähnen. Hier habe ich die ganzen neueren Insuline in einer Liste zusammengefasst. Grundsätzlich gilt, dass Insulin ja zu einem Gutteil in der Leber abgebaut wird, nämlich zu etwa 50%, aber dass auch ein nicht unbeträchtlicher Teil renal abgebaut und eliminiert wird. Und wenn jetzt die Nierenfunktion eingeschränkt ist, zirkuliert das Insulin länger im Blut und daher besteht wiederum eine intensivierte Wirkung dieses Insulins mit der Gefahr von Hypos. Also praktisch bei allen Insulinen muss man die Dosis reduzieren. Professor Biesenbach aus meinem Heimatland Oberösterreich hat in einer vielbeachteten, aber kleinen, sorgfältig durchgeführten Studie zeigen können, dass das beim Typ 1 Diabetiker ungefähr 50% Dosisreduktion erforderlich ist, beim Typ 2 Diabetiker zwischen 30 und 40% Dosisreduktion erforderlich ist. Auf dieser Grafik sehen Sie sozusagen noch einmal alle Medikamente aufgelistet und wie ihr Einsatz in Abhängigkeit von der abnehmenden Nierenfunktion erfolgen darf, wobei eine Reihe von Medikamenten auch bis zur terminalen Niereninsuffizienz zugelassen sind. Bei manchen habe ich bewusst ein Fragezeichen dazu gemacht, weil ich mir erwarte, dass da die Dinge im Fluss sind und dass sich da in den kommenden Jahren noch einiges ändern wird, nämlich in Richtung Liberalisierung. Zum Schluss möchte ich noch ein Prinzip, das die Nephrologie jetzt in den letzten 2-3 Jahren massiv propagiert, Ihnen in Erinnerung rufen, nämlich die 60-20-Regel. Was besagt das? Nicht nur die diabetischen Patienten, sondern jeder Nierenpatient, der eine Clearance von 60 erreicht, die zufällig im Rahmen irgendeiner Blutuntersuchung entdeckt wird, sollte dem Nephrologen vorgestellt werden, damit man allfällige Differentialdiagnosen abklärt und weiß, was fehlt dem Patienten wirklich in der Niere. Und die 20 stehen dafür, dass eben bei einer Clearance von 20 dann federführend die Betreuung durch die Nephrologinnen und Nephrologen erfolgen soll. Das hat damit zu tun, dass man zeigen hat können, wenn die Patienten rechtzeitig zum Nephrologen kommen und auf die Dialyse bzw. Nierenersatztherapie vorbereitet werden, dass das ebenfalls einen Überlebensvorteil bringt. Ich bin damit am Ende meiner Ausführungen und stehe für Fragen gerne zur Verfügung.